2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Ja! Moin. Es ist Montag, der 1. Oktober 2018, heute etwas nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel Hamburger SV gegen den FC St. Pauli, auch bekannt unter dem Begriff Stadtmeisterschaft, am gestrigen Sonntag. Das Spiel endet mit einem 0:0 und ich spreche heute wieder mit Christian und Guido. Moin ihr beiden.
Ja, moin moin.
Hallo Heini. Na?
Hallo, na. Ja. Ich wollte eigentlich beginnen damit und euch fragen, wie zufrieden ihr mit dem Ausgang des Spiels seid. Aber ich glaube, das schieben wir ein bisschen nach hinten, weil dann würden wir, glaube ich, zu sehr ins Sportliche kommen. Vielleicht fangen wir erstmal an mit dem Tag an sich. Jeder war aufgeregt, denke ich mal, irgendwie Derby-Time. Christian, wie hast du den Tag? Du hattest ja schon im Hinspiel oder im Hingespräch erzählt, dass ihr das mit dem Frühstück starten wolltet. Wie seid ihr das Spiel angegangen?
Ja, hallo erstmal zusammen. Genau so haben wir es auch gemacht. Wir haben uns Sonntag relativ früh getroffen mit einer netten Runde. Ich glaube, wir waren 12, 13 Leute. Die Nacht davor war auch relativ kurz, ne, wie das manchmal am Wochenende so ist. Da schmeckte das erste Bier dann gleich viel besser um die frühe Zeit. Wir haben uns getroffen mit ein paar Leuten in der Innenstadt, waren dann frühstücken und erstaunlich viele HSVer auch schon um die Zeit unterwegs, die wohl Ähnliches vorhatten. Und sind dann auch gut in den Tag gestartet mit fachlichen Gesprächen und auch teils etwas emotionalen Ausbrüchen bei dem einen oder anderen schon. Und sind dann relativ entspannt mit der S-Bahn angereist, über Altona nach Eidelstedt. Wir fahren aber bis Eidelstedt, Stelling ist uns immer ein bisschen zu voll für den Shuttlebus, das ist auch nicht so optimal.
Da waren die Bahnen aber irgendwie gesperrt zwischendurch, glaube ich, hatte ich gehört, ne?
Ja, habe ich auch gehört, hat aber uns irgendwie wenig getroffen tatsächlich.
Okay.
Also wir sind gut durchgekommen und waren so knapp anderthalb Stunden vor Anpfiff dann auch in Eidelstedt bzw. Stelling. Also relativ früh, aber es war auch ganz gut, weil es war schon sehr voll überall. Ja, insofern unsere Einreise erstmal bis zum Bahnhof war ganz entspannt und auch die Bahn war auch tatsächlich relativ leer, wo wir uns noch gefragt haben, ob das an der Zeit liegt oder an der gestaffelten Anreise vieler. Hat also alles erstmal für uns gut geklappt.
Okay.
Ja, so. Ja, und wie bei euch war ja der Marsch, wir wurden natürlich auch mal auf dem Laufenden gehalten.
Also ich bin selbst sehr viel früher angereist, also wie sie das gehört für ein Auswärtsspiel. Ich war dann schon gegen 11 in Bahrenfeld. Da waren auch schon, also das war ja der offizielle quasi Treffpunkt, oder es war der Treffpunkt, wo man dann halt den Fanmarsch ausstartet. Ich war um 11 da, da waren auch schon sehr viele. Ich selbst habe nicht am Fanmarsch teilgenommen, sondern mein Ziel war halt, einen Shuttlebus hinzufahren. Das habe ich auch getan. Der kam irgendwie erstmal gar nicht irgendwie, die kam dann so gegen 11:30. Und ja, da sind wir ganz entspannt mit dem Bus hingefahren. Kleiner Nebenaspekt, Jan-Philipp Kaller war auch bei uns im Bus, also der ist ganz normal mit den Fans angereist und den habe ich auch, habe ich auch dann auf dem Rückweg wieder getroffen, also der hat daraus halt sein ganz privates Ding gemacht irgendwie am Sonntag und ja, wir sind dann mit dem Bus zum Stadion gefahren, ich habe halt auch viele, viele bekannte Gesichter getroffen im Bus und auch unterwegs und wir waren dann so gegen 11:45 am Stadion, dann nochmal ein bisschen gehen bis zur Einlasskontrolle, da ist mir dann sofort aufgefallen, dass das da ganz schön gestunken hat, also da wurde wohl nicht mit Buttersäure sparsam umgegangen im Vorfeld. Das riecht ja immer so eine Mischung aus Erbrochenem und anderen Exkrementen oder Sekreten. Das habe ich wahrgenommen und während ich reinging, ging dann auch noch ein Feuerwerk los. Irgendwie, da habe ich jetzt nochmal nachgelesen, das wurde wohl irgendwie ferngesteuert, gezündet. Ja, war jetzt so ein kurzer Aufreger, 10 Sekunden, aber war auch nichts Tolles irgendwie. Einlass war ganz normal, entspannt. Also ich glaube, weil wir auch noch relativ früh da waren, ging das irgendwie. Und ja, dann waren wir auch schon im Stadion.
War das Feuerwerk draußen dann, also vor dem Stadion oder wo war das?
Ja, so in dem Park dort. Ich glaube, das ist ein Friedhof, ne?
Ja, aber gegenüber ist ein Friedhof.
Ne? Ja, genau. Und hat dann auch erstmal die Polizei erstmal so ein bisschen in Gang gesetzt und in Wallung gesetzt. Aber ich ja, glaube, da war auch niemand. Also das wurde ferngesteuert getan. Und am Kassenhäuschen war dann noch irgendwie so ein Rauchtopf, der entzündet worden ist. Da weiß ich auch nicht, woher das kam. Also das waren so die Aufreger, die kleinen Aufreger. Jetzt auch nichts Tolles eigentlich. Ne?
Nee, das ist auch das Übliche, ne? Auswärts.
Ja. Ja, so wie ich das gehört habe, war wohl auch Buttersäure in Bahrenfeld irgendwie im Spiel, habe ich selbst aber gar nicht wahrgenommen. Also am Bahnhof, kenn ich jetzt, ne? Auch nur vom Hörensagen. Und genau.
Ja, drin. Wir haben ja immer regen Kontakt gehabt. Wir hatten dann während der Bahnfahrt dann auch befreundete St. Pauli-Fans bei uns, die in Zivil mit uns angereist sind. Und die berichteten dann auch noch von dem Marsch, der ja schon am Millerntor-Stadion losging zu den Landungsbrücken. Es war wohl ein relativ imposantes Bild, alle in weiß und begleitet und betreut von diversen Polizisten.
Ja, genau, also der Kiez war ja komplett abgeriegelt irgendwie anscheinend und der Marsch ging dann über die Helgoländer Allee ja, direkt bis zu den Landungsbrücken.
Oh, ist auch nett.
Ja. Genau, und dann, ja, nach dem Einlass gab es dann noch so in der Verteilung die Curio-Shirts, habt ihr ja auch alle gesehen wahrscheinlich, irgendwie, dass die St. Paulianer alle in weiß waren, also das waren Shirts, die wurden verteilt in verschiedenen Größen, dann wurde auch nochmal zwischendurch getauscht, jemand, der vielleicht eher ein XXL war und ein XS bekommen hat, hat das nochmal mit jemandem getauscht, weil, ja, die Größen, das war so ein bisschen, soll ich sagen, problematisch. Ja, also alle hatten dann irgendwann ihr weißes Shirt und braune, ja, wie soll ich sagen, längliche Tüten, die man quasi aufblasen konnte.
Ja, sah ein bisschen aus wie Kackwürste tatsächlich, von der anderen Seite.
Ja, ich passte ja.
Was das wird, aber dann passte das ganz gut ins Bild.
War ja passend zu dem Geruch am Stadion dann.
Ja, richtig.
Genau. Ja, und ansonsten rein ins Parkhaus, das ist ja so ein bisschen, sag ich mal, die Atmosphäre bei euch im Stadion. Nochmal was zu trinken geholt, was zu essen geholt. Ich fand es ein bisschen komisch irgendwie so, auf meiner Karte stand 14b, war aber gar nicht ausgeschildert im Stadion, 14. So, also man muss dann über 13 rein und den Ordner fragen und so. Aber gut, hat dann irgendwie alles geklappt. Und wir waren dann auch relativ zeitig, also eine Dreiviertelstunde vorher im Stadion.
Das klingt ja gut. Ja, ich bin selten auf der Seite, ne? Außer man, ich wollte gerade sagen, außer man muss was klären, aber das natürlich auch nicht. Ja, das sah dann ja auch relativ schnell gut gefüllt aus da bei euch. Insofern
ja.
War es eine gute Anreise.
Waren, glaube ich, so all over 5.500 bis 6.000, die da waren. Man hat auch noch gesehen, so an den angrenzenden Blöcken waren auch St. Paulianer, also zumindest nach links raus. Was ist das bei euch? 16, glaube ich, oder so, ne?
Ja, genau.
Genau, und da waren auch Freunde von mir. Ja.
So, ja, also da saßen unsere Begleitung saßen auch da, ne? Wie gesagt, ja. In Zivil. Hätte man, glaube ich, gar nicht so in Zivil machen müssen. Also die Anreise über Eile steht, war relativ entspannt und immer mal wieder hat man einen Pulli oder einen Käppi von St. Pauli gesehen, aber auch von der Seite war alles entspannt und unsere etwas hartgesotteneren haben sich auch schon relativ früh getroffen am Stellinger Bahnhof dann und sind geschlossen zum Stadion. Aber da war ja gar keine Konfrontation möglich.
Ja, insgesamt war das auch alles ruhig vorher und hinterher. War natürlich massive Polizeipräsenz, die sich dann logischerweise jetzt wieder auf die Fahnen schreiben, dass das natürlich aufgrund ihrer Präsenz alles entspannt geblieben ist. Man muss aber dazu sagen halt, dass von St. Pauli-Seite überhaupt nichts gekommen ist und das auch so abgesprochen war, einfach ganz ruhig dorthin zu gehen, ins Stadion zu gehen und Support zu machen und dann wieder nach Hause zu gehen. Insofern, war das klar, dass es auch irgendwie ruhig bleiben kann und ich habe auch nichts wahrgenommen, insofern alles entspannt.
Nee, überhaupt nicht. Wir haben dann noch euren Edelfan Elton gesehen, auf unserer Seite. Ja. Der hat sich ein bisschen verlaufen in seinem St. Pauli-Trikot. Und selbst der wurde mehr lustig und freundlich als alles andere begrüßt da. Insofern sieht man schon, dass die Stimmung auch auf der Seite ganz entspannt war. Das Wetter war gut, die Leute waren gut drauf.
Elton ist ja auch eher so ein bisschen St. Pauli-Flug, sag ich mal, Folklore. Der ist ja auch... haben die meisten nicht so mit am Hut mit ihm so bei uns.
Ja, gut. Ja, ich komme über die Nordtribünenseite. Das hat einige gewundert, aber es war auch alles ganz, ganz easy.
Ja, okay. Ja, gut, dann haben wir das Spiel. Gab auf beiden Seiten Kurios. Einige mit Rechtschreibfehler, einige ohne.
Ja. Einige mit fallenden Bengalos, einige ohne.
Richtig, genau. Zumindest ein fallendes Bengalo. Genau. Ja, wie hast du das wahrgenommen, Christian, so? Also dieses Ganze drumherum mit den Choreos?
Ja, ich habe im Vorfeld ja schon bei den Spielen davor, wird dann ja auch immer schon gesammelt und ein paar Infos sickern durch, was so passieren wird und was abläuft. Fand ich zu Anfang sehr gut. Auf den Plätzen waren diese blauen Blitzerfahnen verteilt, rechts und links von der Hauptchoreografie. Und wenn man dann schon die Fans, so, die rechts und links dann so ein bisschen sitzen, bis zur Haupttribüne hin auch einbindet, das macht dann immer schon ganz guten Eindruck. Da hat man schon auch gesehen, dass das über die komplette Seite gehen wird. Ja, und als dann das Banner auch ausgerollt wurde, war die Stimmung auch echt grandios, fand ich, war echt gut. Ist dann ja ein bisschen abgeflaut. Hätte noch mehr sein können, hätte tatsächlich noch mehr abgehen können und noch mehr Stimmung und Begeisterung, aber sonst fand ich das echt gut. Und das auf eurer Seite war ja auch alles gleich präsent und auch so erwartet. Also diese Erweiterung der Blöcke nach rechts und links mit den Abtrennungen zu den Tribünen und dann alle in weiß, also für einen Auswärtsauftritt rein optisch war das schon echt in Ordnung.
Ihr habt ja auch nebenbei euren 131. Geburtstag gefeiert, wenn ich das richtig wahrgenommen habe heute im Nachhinein, das wusste ich gar nicht. Deswegen ja auch die Choreo oder so. Also
ja, genau, auf der Choreo waren ja Felix Magath zu sehen unter anderem und Ernst Happel. Das sind dann natürlich so die Urgesteine, die man zu so einem kleinen Geburtstag dann auch gerne mal wieder rausholt. Aber das war, glaube ich, wirklich eine Randerscheinung. Das wissen, glaube ich, auch die wenigsten mit dem Geburtstag da, die da die Fähnchen schwingen.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, gut, also dann haben wir irgendwie so, hattest du ja schon gesagt, also ich hatte das angefangen, Choreo mit einem kleinen Rechtschreibfehler, eventuell gewollt, eventuell nicht, weiß man nicht so ganz genau. Bei uns ist bei der Pyro-Aktion wohl ein Pyro-Teil nach unten in den Unterrang gefallen und hat wohl ja ein Shirt und ein Cap so ein bisschen in Brand gesetzt. Ist natürlich doof gelaufen, diese ganze Geschichte. Ansonsten bin ich natürlich auch immer ein großer Verfechter von Pyro und finde das auch sehr schön. Natürlich sollte man darauf achten, dann, dass das irgendwie dann auch irgendwie glatt geht, die ganze Geschichte.
Ja, ist ja auch noch gut gegangen. Also ja. Ich fand das auch ein guter Einsatz. Also es war nicht übertrieben und es hat gut ins Bild gepasst.
Ja, ja, und
das ist mal, ja. Das musste ja immer sein. Und unsere Bengalos, die da am Ende nochmal abgefackelt wurden, die mussten, glaube ich, nur weg aus Langeweile. Ja. Das war dann ja eigentlich relativ willenlos, aber okay. Aber bei euch war das jetzt, ja, ist unglücklich, wenn da was runterfällt, aber ist zum Glück gar nichts
passiert. Ja. Ich habe auch bei uns immer das Gefühl, wenn Pyro eingesetzt wird, dass die schon wissen, dass sie das halt wirklich so machen, dass es auch okay ist und nicht hinterher ein Thema wird. So, und auch wenn wir das zu Hause gemacht haben. Insofern bin ich da, wie gesagt, auch ein Verfechter von und genau.
Ja, gut. Bin ich ganz bei dir.
Ja, kommen wir zum Spiel. Guido, herzlich willkommen.
Ja, hallo ihr beiden. Na.
Geht los, Guido. Ja. Fang mal 82% Passquote an. Ah nee, fang an, wo du willst.
Okay, ja, also eigentlich würde ich am liebsten mit der ersten Minute anfangen und auch gleich enden. Da gab es, was vielleicht noch gar nicht so von den meisten Stadien so mitbekommen wurde, den Tunnel von Santos. Also gleich schon mit der guten Aktion ging es eigentlich los, aber ich hatte auch gleich das Gefühl, dass das Stadion das noch gar nicht so wahrgenommen hat. Dafür war es einfach zu aufregend, das Spiel im Vorfeld wurde zu heiß gehandelt. Also die Reaktion von den Tribünen kam mir auf diese Aktion verhältnismäßig gering vor, also demnach, dass die Menschen noch gar nicht so richtig bereit waren für das Spiel. Okay, dann ging es halt los und ja, was wollen wir darüber jetzt sagen? ja, also ich glaube, St. Pauli ist ins Spiel gegangen nach der relativ erfolgreichen Woche, also mit den beiden Siegen, Last-Minute-Siegen, dass sie natürlich erstmal gucken wollten, auch im Wissen, dass der HSV seine Probleme gehabt hat in den letzten Spielen. Sie haben halt natürlich registriert, aber das haben alle Mannschaften bisher gemacht, im Volksparkstadion sich relativ tief reinzustellen, obwohl auch in den Auswärtsspielen vom HSV war das nichts anderes. Was halt auch auffällt, ist, dass der HSV eine große Diskrepanz aufweist zwischen Heim- und Auswärtsspielen, alleine schon von den Ergebnissen her. Also auswärts noch gar kein Gegentor gefangen. Nach dem 5-0 gegen Jahn Regensburg waren sie auch in den Spielen natürlich danach, beziehungsweise eigentlich schon ab der zweiten Hälfte, deutlich bemüht darum, das wieder zu korrigieren, auch mit den Auswechslungen in dem Spiel schon. Das hat man gemerkt. Das hat auch Tietz ganz gut hinbekommen, indem er Mangala, Janicic und auch Bates wieder installiert hatte. Das war für die Defensive wichtig. Das hat man auch in Fürth gesehen beim Spiel davor. Aber was auch das Problem in Fürth schon war, ist, dass momentan der HSV eine gewisse Konzeptlosigkeit hat im Angriff. Das wirkt sich auf die ganze Mannschaft aus, weil es ist ja nicht immer nur die Verteidigung, Mittelfeld oder Sturm, sondern es ist eben übergreifend. Man hat einfach das Gefühl, dass ein klein wenig oder es ist zu wenig Zucht drin. Und es wirkt auch nicht so, dass es jetzt komplett alles durchdacht ist, dass da ein Plan bei ist. Also was mir halt in der ersten Halbzeit auffiel, ist, dass unser bester Spieler sowieso, Douglas Santos, eben, klar, wir stehen relativ hoch, er steht dann schon über der Mittellinie. Und von da aus sind eigentlich unsere, vielleicht hätten sie vielversprechend werden können, aber erstmal die Angriffsversuche durchgestartet. Santos hatte eben 2-3 in der ersten Halbzeit Momente, wo er eben das 1-gegen-1 für sich entscheiden konnte und daraufhin natürlich auch ein bisschen mehr Raum für uns war. Dazu muss man aber auch sagen, dass St. Pauli eigentlich das ja eher so gemacht hat, dass mit Diamant, Tarkos und Buchtmann zwei Spieler so ganz langsam uns erwartet haben, so 5 Meter in der Hälfte des HSV. Also sie haben uns eigentlich eher spielen lassen. Von hinten raus wollten sehr kompakt stehen und das ist ihnen mit den Pärchen eigentlich auch immer wunderbar gelungen, auch über die ganze Partie über. Also Knoll und Flum, da war in der Zentrale nicht viel zu holen. Also Knoll mit Müller-Dali meistens und Flum mit Schenks Shahin haben das sehr gut gemacht. Also im ganzen Verbund natürlich mit der Viererkette auch hinten die Räume extrem eng gehalten. Also wenn man sich die ganze Ballbesitzmap mal anguckt, dann sind 50% im Mitteldrittel haben sich der ganzen Partie abgespielt.
Das sah manchmal auch echt witzig aus, weil halt wirklich das so massiert war einfach. So viele Menschen auf einmal irgendwie rumrannten irgendwie. Und das, sage ich mal, zwingt natürlich auch dann zu Fehlern einfach. Und deswegen war es auch so ein grottenschlechtes Spiel, glaube ich, einfach, weil es so eng war, ne?
Ja, also dem HSV fehlt so richtig der Plan, beziehungsweise vielleicht ist es auch nicht immer der eine Plan, sondern du hast halt die Möglichkeit, über lange Ballstaffetten, die auch sicher ausgespielt werden müssen, versuchen, die Lücke zu suchen oder du versuchst eben ein bisschen Tempo reinzubringen. Und beides hat eben nicht funktioniert. Aber der HSV befindet sich jetzt in den letzten 2-3 Spielen, beginnt mit Regensburg, davor auch schon, aber da stimmten die Ergebnisse. Aber jetzt merkst du auch eine gewisse Verunsicherung, dass einfach nicht ganz klar ist, wie das Konzept ist. Dazu fiel auch auf in der ersten, ja?
Naja, also ich finde schon, dass man da ein Konzept sieht und das Konzept ist einfach Ball halten und Ball in den eigenen Reihen halten. Das sieht man ja auch an den Zahlen. Also ihr habt irgendwie 618 gespielte Pässe zu 238. Das ist ja eine riesengroße Diskrepanz halt so, ne? Nur, dass ihr dann halt irgendwie aus diesem Ballbesitz nach vorne halt nichts macht. So.
Ja, richtig, also das ist, was Guido auch sagte, die 1-gegen-1-Aktionen funktionieren ja, weil die Spieler einfach das Potenzial und die Klasse haben. Das hat man auch gesehen. Ich war manchmal wirklich erschrocken, wie die St. Paulianer, wenn sie denn den Ball hatten, den auch gleich wieder verloren haben oder auch nicht besser irgendwie gespielt haben. Und schon hatte der HSV wieder den Ball und musste hin und her spielen an der Mittellinie. Aber dann, was macht man dann, wenn man 3 Leute ausgespielt hat oder 2? Dann war immer vorbei. War kein Anspielpartner, der Ball war weg, Fehlpass. Dann kam vielleicht doch der lange Pass, der zum Gegner ging. Das war schon erschreckend.
Aber mit langen Pässen habt ihr ja, finde ich, gar nicht gearbeitet. Ihr wolltet unbedingt gucken, dass der Ball flach war, immer in den eigenen Reihen. Und vielleicht wäre das ja ein probates Mittel für euch gewesen, auch mal den Ball lang zu spielen. Aber das scheint ja irgendwie eine Ansage vom Trainer zu sein, das nicht zu tun.
Ja, wir haben hinten ja auch, wenn Bates den Ball kriegt, der hat die klare Ansage, spiel bitte die sicheren Sachen. Und der könnte das vielleicht auch gar nicht, der mal den öffnenden Pass spielt.
Den Spieler öffnenden Pass.
Ja, oder wenn er zu Hand gespielt hat, der war zu müde und zu schlecht in dem Fall wieder. Von dem kam auch nichts.
Also Van Drongelen hat spät in der 70. irgendwann, glaube ich, den ersten langen Pass gespielt. Man kann ja auch solche tiefstehenden Mannschaften auch so teilweise mit knacken. Dieses Spielmittel ist zurzeit nicht da. Aber auch das andere habe ich so gar nicht gesehen, Christian. Also ich habe nicht gesehen, dass wir phasenweise jetzt Spieler so überspielt haben, dass wir in eine Situation kamen, wo wir davon Profit hätten schlagen können. Da können wir ein paar Szenen rausnehmen. Aber erstmal war es so, dass dass wir eben dieses Übergewicht, was wir am Anfang schon hatten, also wir wollen vielleicht auch, wenn wir gleich vom Anfang sprechen, also es ging dann los, dass es ein bisschen unruhiger war, aber auch St. Pauli, fand ich, war die ersten 5, 7, 10 Minuten auf jeden Fall da im Mittelfeld. Dann gab es auch 7. Minute gleich den Kopfball, Kopfball-Schulter war das von Flum. Ja. Genau, also da haben sie auch gleich angedeutet, dass die auf jeden Fall auch immer wieder Nadelstiche setzen wollen. Das interessanteste Duell war definitiv Santos auf der Seite gegen Sahin, also am Anfang hatte Santos zweimal gut gedupiert, aber auch Sahin kam dann auch einmal sehr gut durch auf seiner Seite und hat, glaube ich, Van Drongen ein bisschen stehen gelassen, aber eben war die Flanke zu ungenau. Das war aber dann schon 25, 26 so rum.
Ich fand übrigens Sahin dieses Mal eigentlich sehr ungewöhnlich, defensiver fast besser als offensiv. Also ich finde, er hat nach vorne sehr viel Bälle verloren und sich festgespielt. Ich meine, klar, das ist bei der Spielweise, die er hat, ja auch normal. Also er macht das halt ab und zu, er ist halt super am Ball. Und wenn es dann irgendwie dreimal klappt oder viermal klappt, dann ist es auch eine super Chance eigentlich. Und das hat er ja wieder gemacht. Aber ich finde, er hat sich diesmal wirklich sehr, sehr, sehr oft festgespielt und nicht den freien Mitspieler gesehen. Das nochmal so nebenbei. Aber ich fand ihn nach hinten halt sehr gut diesmal. Also.
Ja, aber man hat gesehen, dass Sahin derjenige ist, also zumindest auch in dem Spiel, ich sehe St. Pauli-Spiele, wie gesagt, sonst nie, der die 1-gegen-1-Duelle gewinnen kann. Und dazu passt auch eine Statistik. Und das ist eigentlich eine Statistik, die ich mir jetzt mal rausgesucht habe, also die für das Heimteam und für die Mannschaft, die der HSV sein möchte, natürlich für mich katastrophal ist. Also wir haben hier einen Wert von 8-4 Dribblings im gesamten Spiel, die gewonnen worden sind. Und diese 8 steht bei St. Pauli. Und davon hat Sahin 3 Dribblings gewonnen. Der zweite Spieler, der noch 2 gewonnen hat, war Duciak von St. Pauli. Sonst 3 Spieler mit einem. Und beim HSV waren es Hang, Ito, Santos und Sakai je 1. Also wir reden hier von 4 gewonnenen Dribblings und wir müssen ja in die 1-gegen-1 Situation auch kommen, auch vermehrt über den Flügel, das ist ja auch unser Spiel. Und diese Dribblings wurden nicht gewonnen, sie wurden teilweise auch gar nicht geführt. Also ich habe zwar jetzt hier meine ganzen Pläne, sage ich mal, zu den ganzen Minuten, die könnten wir auch abgehen, aber ich glaube, das wird nicht so interessant werden. Für mich war es einfach von der Statik her, du hast einfach vielleicht den besten Spieler auch in der Partie mit Santos, der relativ früh schon gut im Spiel ist, mit guten Aktionen. Der hat dann von der linken Seite, wo er halt agiert, linke Außenlinie, Mitte so 15 Meter so im Feld drin, das Spiel mittig rechts vor sich. Und dann hatte der HSV einfach ein Riesenproblem, dass wir den rechten Flügel ungenügend besetzt haben. Also wir haben seit jeher das Problem in dieser Dreierformation, egal wer da vorne spielt, ein Narey, ein Hang, auch wenn Narey jetzt erst eingewechselt worden ist, die ziehen alle in die Mitte. Also wir nutzen die ganze Breite des Feldes und das Volksverständnis kommt mir mal so irrsinnig breit vor, das wird nicht genutzt. Und da war eine Szene, die auch relativ markant war, das war 24. Minute rum. HSV hatte sich endlich mal Hand hat den Ball bekommen und auch das, was an Hand zurzeit kritisiert wird, was ich halt auch kritisiere, ist, dass er oftmals nicht zu sehen ist. Du siehst keine laufstarken Momente oder jetzt auch gegen den Ball eine gute Arbeit. Es wird alles so im Trab mitgemacht. Das ist aber ein generelles Problem zurzeit, was die ganze Mannschaft eigentlich hat, dass die Dynamik fehlt. So, und dann wartet man bei Hand immer auf die 1-2 guten Momente. So, und dann hofft man auf diese 2 Pässe, weil die kann man halt wie kein Zweiter spielen, dass die genau zwischen den Reihen und zwischen in die Schnittstellen eben perfekt kommen. Und dann war er so in der Mitte und hatte dann so 20, 25 Meter vom Tor die ganze rechte Seite frei. 2 St. Pauli-Spieler waren versetzt auf der linken Seite des Strafraums und genau da war die Lücke und er guckt in die Lücke rein, da stand aber keiner. Und das war so, dann guckt er nach hinten und Sakai klebte noch an der Mittellinie, wo der Angriff sich schon längst von links zur Mitte, also auch nicht so schnell aufgebaut hatte, dass Sakai hätte nicht nachrücken können. Da fehlte komplett das Spielverständnis und leider war Sakai in dem Spiel auch ja von 2 Spielern es waren mehrere, die nicht ganz gut waren, aber Sakai hat immer so das Problem im Laufe einer Saison, dass er Phasen durchlebt. Ich kann mich erinnern, die Phasen unter Tietz, die ersten Spiele waren nicht wiederzuerkennen, da hatte er extrem gute Phasen, da hat er die Bälle angenommen, Leute getunnelt, Flankenwechsel gemacht zu Santos, 30, 35 Meter, die kamen genau auf die Brust, dann hat er eine offensive Aktion gehabt, hat einmal, ich glaube, Stuttgart gegen Zieler das Ding in den Winkel geschossen, was Zieler noch rausholt. Er hat wirklich da gut gespielt, aber er verfällt immer wieder in so einen Dornröschenschlaf teilweise in der Saison. Und man merkt ihm auch die Nervosität deutlich an. Also da sind Stockfehler bei und er war nicht in der Lage, diese Nervosität oder sein, er war nicht richtig, er war zwar auf dem Platz, aber er wirkte eigentlich als der nervöseste Spieler von uns und als einer, der die meiste Erfahrung hat. Da hätte Tietz früher reagieren können. Man hätte Narey früher bringen können. Dann hätte er auch den Platz gehabt auf der ganzen rechten Seite, weil Hunt ja auch permanent, das war jetzt das zweite Spiel, wo er als Rechtsaußen gespielt hat, das Spiel gegen Jahn Regensburg, wo er ja auch bis zur 79. auf dem Platz stand. Dann kam für 62. jetzt 52. ausgewechselt. Da sieht man ja auch deutlich, die Zeiten werden immer kürzer. Tietz hat ihn als Kapitän gewählt, aber es funktioniert zurzeit eben nicht. Und dann war er eben gegen Jahn noch der Neuner, dann hier zweimal rechts außen. Aber all das, weder das eine noch das andere, war seine Position. Und Hunt ist ein Spieler, der einfach zentral spielen muss. Und dadurch hatten wir die rechte Seite überhaupt nicht besetzt. Wir hatten dazu das Problem, dass Santos eben von links zur Mitte zieht und rechts dann den Platz vor sich hat. Ist ja klar, wenn du mit links zum Rücken zur Seitenlinie bist, dass du aber Hang gar nicht anspielen konntest in der ersten Halbzeit, weil die St. Pauli-Spieler das natürlich wussten um die Gefährlichkeit von Hang und sie haben ihn zu dritt eigentlich super abgeschirmt. Das hat mit Bubala, Zierreis hat mit drauf geachtet, beziehungsweise der war eigentlich eher in Flummer das abgedeckt, Schein auch noch. Also die haben ihn eigentlich so eingekeilt, dass da gar nichts ging. Also Hang haben sie aus dem Spiel genommen und unsere rechte Seite war gar nicht da. Also war das Spiel vom HSV so schon eingeschnitten, dass es schon schwierig war, irgendwie darauf zu kommen, wie wollte HSV jetzt überhaupt ein Tor schießen? Arp war super bemüht, aber ist natürlich auch gegen Averborn und Ziereis da auf zwei Leute geprallt, wo er natürlich Schwierigkeiten hat. Das hat aber auch jeder. Lasogga hätte sich da auch nicht durchgesetzt gegen zwei Mann. Und der Spieler, der von uns die meisten Freiräume hatte, das war Holtby. Also wir haben teilweise, ich habe beim Freund geguckt, auch mal wieder zurückgespult, haben uns die Szene nochmal angeguckt. Der hatte so einen irrsigen Freiraum. Der ist so viel gelaufen, aber sowas von nicht effektiv. Dann stand er links zwischen Hang und also es ist jetzt nur eine Szene gewesen, da stand er links zwischen Hang und Santos auf der Außenlinie. Er hat sich versucht, inzwischen den Reihen zu bewegen, aber bis auf einen Pass, der mal durchgesteckt worden ist, gelang es dem HSV nicht, ihn frei zu spielen. Und das war der freie Mann, den wir hatten in der Partie, weil das hat St. Pauli nicht abdecken können. Vielleicht wollten sie es auch nicht. Vielleicht haben sie auch gesagt, das müssen wir nicht. Da passiert nichts und es war auch nicht ein einziges Mal gefährlich. Also von der ganzen Struktur her hatte der HSV riesige Probleme, überhaupt ein Spielsystem von Anfang an zu kreieren, das für den Gegner gefährlich werden konnte. Also ich war so spätestens, wann war das, 34 Minuten, fand ich, war der HSV komplett ratlos. Und da wäre für St. Pauli, glaube ich, auch im ganzen Spiel mehr drin gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass sie bis zur Einwechslung von Lasogga, das muss jetzt nicht damit zusammenhängen, aber danach, so 2-3 Minuten noch, war es eigentlich so, dass ich dachte, okay, jetzt, wenn einer den Lucky Punch jetzt ist, ist St. Pauli. Und dann hatten wir auch zweimal, dass wir das Mittelfeld nicht mehr, die Zonen in der Mitte nicht mehr geschlossen bekommen haben. Also die ganzen Zonen waren von Anfang an da, der Platz. Und St. Pauli hat das teilweise auch gut genutzt. Also 58. glaube ich, war das der Fehler von Bates. Da gab es eine Chance von Diamant Takos. Mhm. Davor gab es auch noch mal eine Chance, wo Möller-Dali, glaube ich, 43. 16. eine Riesenchance hatte. Danach gab es die Ecke.
Ja, da ist Bubala ganz gut in 16er reingegangen. Hat dann auf Möller-Dali abgelegt und dann wurde der Ball geblockt, ne?
Genau, aber die Chancen waren da und auch erste Halbzeit. Und gerade die Spieler, die eben auch stark bei uns kritisiert wurden, das waren zwei Spieler am Anfang der Saison. Das war Janicic und eben die Innenverteidigung, je nachdem, wer spielte, Bates. Und das waren eben nicht die Schwachpunkte. Das hat Tietz ganz gut hinbekommen. Und Janicic war zwar nach vorne ein bisschen unauffällig, aber er hatte drei ganz, ganz wichtige Ballgewinne. Also wenn er die nicht gehabt hätte, zwei davon erste Halbzeit, dann wäre St. Pauli da nämlich zweimal durch gewesen. Und dann hat er noch mal einen gehabt, Mitte zweiter Halbzeit, der auch wichtig war. Und nur die letzten 10 Minuten, da hat er eben die Position verlassen. Und da hat St. Pauli aber auch nach der Einwechslung von Lasogga, das war mit Sicherheit so gesprochen, haben sie auch früher gepresst. Also das war dann die Phase, wo sie dann ab der 73. Minute sind sie 10, 15 Meter höher raufgegangen und wollten dafür mit einem anderen Stilmittel eben den HSV in Bedrängnis bringen. Und den HSV kannst du zurzeit mit vielen Sachen in Bedrängnis bringen. Das ist also St. Pauli hat ein bisschen der Mut gefehlt. Ich glaube, es wäre mehr drin gewesen, weil man deutlich merkte, dass der HSV nicht genau weiß, was er machen soll. Es fehlte Tempo, es fehlten aber auch von der Aufstellung her, war es nicht gut gewählt. Man muss mittlerweile oder man muss irgendwann mal sehen, dass Hand kein Rechtsaußen ist. Und Hand und Holtby scheint einer zu viel zu sein. Das ist momentan für uns eine Schwächung, wenn Leute wie Narey oder Ito oder Hang nicht mit zwei Leuten auf den Flügeln, wenn wir da nicht besetzt sind. Also es geht da eigentlich viel weniger drum, ob Arp oder Lasogga spielen. Also es wäre für St. Pauli vielleicht sogar echt mehr drin gewesen.
Ich kann ja nochmal sagen, wie ich das so wahrgenommen habe im Stadion. Also es war so in den ersten 15 Minuten, würde ich sagen. Die erste Viertelstunde war es halt sehr ehrfürchtig. Also da hat St. Pauli super tief gestanden. Und man hat schon gesehen, dass der HSV halt sehr druckvoll, sag ich mal, sehr druckvoll und sehr ballbesitzorientiert gespielt hat. Das hat sich so peu à peu aufgelöst, das Ganze halt so, ne? Also wir haben uns einfach weiter spielen lassen, aber wir konnten dann halt immer mal so Nadelstiche, wie man es so schön sagt, setzen. Irgendwann hatte ich auch nicht mehr das Gefühl in der zweiten Halbzeit, dass da noch großartig was bei euch kommt. Also auch als Lasogga kam, der war so abgeschnitten da vorne. Also und wir haben halt wirklich sehr, sehr tief gestanden und hatten dann aber auch, wie gesagt, mal Chancen zwischendurch, um da was zu machen. Das ist mir so aufgefallen bei der ganzen Geschichte.
Ihr habt ja teilweise mit 6 Leuten hinten gestanden.
In das einer stimmt, Reihe. Ja.
Das war ja extrem. Ja, und da muss ja als HSV ja erstmal durchkommen, wenn sich die Mannschaften so auf das Spielsystem einstellen mittlerweile. Das ist natürlich auch ein ganz klarer Fehler vom Trainer und der Mannschaft, dass sie da nicht reagieren können. Das wird jetzt immer so sein.
Das haben wir ja auch ganz oft so, ne? Das ist am Miller am Tor halt Mannschaften kommen, die super tief stehen und wir halt das Spiel nicht gestalten können oder so effektiv gestalten können, dass wir halt Chancen kreieren. Wir hatten ja ein relativ hohes Pressing in den ersten Spielen, was dann darin, sag ich mal, gipfelte mit einem 1-4 bei Union Berlin, mit einem 3-5 zu Hause gegen Köln. Sah gut aus, aber wir haben ja überhaupt, also wir haben ja wirklich alle Mannschaftsteile sehr zurückgezogen jetzt spielen lassen bei euch. Und meine große Frage ist zum Beispiel auch, was passiert eigentlich, wenn nächsten Sonntag bei uns Sandhausen kommen? Werden wir dann wieder irgendwie die, sag ich mal, Spieltaktik von den ersten Spieltagen wählen oder werden wir auch eher defensiv spielen? Dann wird es halt ein richtig Grottenkick werden halt so wahrscheinlich.
Man kommt im modernen Fußball nicht mehr mit einer Taktik weiter. Also du brauchst, du musst dich im Spiel selber umstellen können. Ich denke, dass die richtig guten Trainer und die richtig gut gecoachten Mannschaften das mehrfach im Spiel tun. Also wenn man dann auch liest, wie oft dann zum Beispiel Red Bull, das war, glaube ich, vor 2 Spieltagen, wie oft dann Rangnick geändert hat, schon nach 20 Minuten, weil er gemerkt hat, das passt nicht vom Konzept. Also du musst da permanent tauschen und du musst einfach auch Ideen haben. Aber momentan am Grundsätzlichen ist es einfach so, dass man nicht die Überzeugung hat, dass weder das eine noch das andere beim HSV greift. Das, was du angesprochen hattest, wo Lasogga drin war, klar, wie willst du Lasogga füttern, wäre dann die Frage. Es gab in der Zeit exakt, ich glaube 78. war es, eine einzige Flanke auf ihn und da stand er noch nicht mal im Zentrum. Da ist er vor dem 16er gewesen, hat noch versucht, schnell in den 16er zu kommen, da war die Flanke schon geschlagen. Da merkst du aber auch die fehlende Abstimmung. Das hat natürlich sicherlich auch damit was zu tun, dass er eben nicht permanent spielt, dass er eben immer wieder ausgetauscht wird. Ich glaube, wenn er so ein ganzes Spiel machen würde, dann hättest du auch mehr Situationen, wo er im 16er drin stehen würde und wo die Mannschaft sich auch darauf einstellen könnte. Das ist jetzt gar nicht die Megakritik, dass er nicht gespielt hat. Der HSV hat eben einige Möglichkeiten in der Offensive und das ist dann auch das gute Recht des Trainers, das zu nutzen. Nur die Automatismen werden dadurch nicht eingeschliffen und das ist eben im gesamten Profisport so. Es alles funktioniert nur über das tagtägliche Üben und diese Automatismen sind ganz, ganz, ganz wichtig. Und das merkst du auch, wenn Mannschaften eingespielt sind über Jahre, was sich da entwickelt. Diese Selbstverständlichkeit. Natürlich hat Bayern München eine unheimliche Dichte, also jetzt mal als Beispiel an Klasse-Spielern und die würden immer eine gewisse Qualität auf den Platz bringen. Aber Alaba und Ribéry spielen jetzt seit 7, ich weiß nicht wie viele Jahren zusammen. Die wissen blind, was der eine macht und was der andere macht. Und dieses Zusammenspiel haben wir letztes Jahr schon, hat sich ganz gut entwickelt zwischen Santos und Ito, gerade in den 3 Spielen, wo es wirklich richtig gut lief. Und solche Sachen brauchst du eben auch. Und eine Mannschaft braucht auch eben ein gewisses Gerüst, wo es sich dran halten kann. Also, dass du als Trainer gewisse Sachen gerne ändern möchtest. Du möchtest so variabel sein, dass du den Spielertyp bringen möchtest, der zu dem Gegner am besten passt. Das ist alles gut und schön. Aber diese Stabilität hat der HSV nicht. Zurzeit schon mal gar nicht. Und das ist auch die erste Aufgabe von Tietz. Also alles, was jetzt so von der Presse rüberkommt und so gemunkelt wird, möchte mich null dran beteiligen. Also der HSV wäre sehr schlau beraten, Tietz auf jeden Fall die ganze Spielzeit und auch nächstes Jahr mit weiterzumachen zu lassen. Das ist ein hervorragender Fußballlehrer. Macht die Mannschaft eigentlich besser, auch wenn wir die letzten Spiele nicht sehen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass er die richtigen Schlüsse draus ziehen wird, weil er auch in den Pressekonferenzen auch immer die richtigen Sachen anspricht. Da gibt es eigentlich nie irgendwelche Ausreden, sondern er weiß schon ganz genau, was schief gelaufen ist. Was man aber auch kritisieren kann, ist, dass er eine gewisse, gewisse Sturheit schon an den Tag legt. Also mit Hand musst du das nicht dreimal so ausprobieren. Da hast du einfach andere Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass du da eingeschränkt bist. Du hast da wirklich einen gewissen Pool an Offensivkräften und auch Arp macht das erste Spiel von Anfang an. Das hätte er früher machen können. Also Arp hat gebrannt, hat auch von Emotionen her und auch vom Einsatz her sicherlich gut gespielt. Aber die Problematik war, dass wir Aktion im letzten Drittel hatten. Und wir kamen da gar nicht durch. Und wenn du einen Spieler hast wie Douglas Santos, der von der ersten bis zur 15. Minute schon so gut im Spiel ist, also auf 15. Minute war es auch so, da hat er auch Schein einmal düpiert, da musst du den Schwung einfach mitnehmen. Und wie du dann auch schon gesagt hast, da war St. Pauli teilweise zwar da, aber es wirkte schon so, dass HSV über den Ballbesitz jetzt ein bisschen besser ins Spiel kommen kann. Dann hat er Hang einmal mit Geschwindigkeit, ist er auf Avovor zugelaufen, hat aber irgendwie verstolpert, beziehungsweise Avovor hat ihn dann super gestoppt. So, aber das war das dann auch im Großen und Ganzen. Ne? Also da kam jetzt nichts, wo du jetzt gesagt hast, eine Druckphase von 5-10 Minuten, immer wieder Angriff im Angriff. Ich hatte eher das Gefühl, es waren zwei so Druckphasen von, auch wenn es nur so um die 1,5 Minuten waren, von St. Pauli, das war so 28.30 rum, wo sie dann sich auch mal in der HSV-Hälfte mal festgesetzt hatten. Und da kam auch mal was von, wie gesagt, von Sahin, da musstest du schon aufpassen, dass der dir da nicht entwischt.
Ja, weil der halt in der Lage ist, diese 1-zu-1-Situationen für sich zu entscheiden. Halt, ne? Das ist natürlich bei solchen Spielen dann wichtig, weil nur so machst du halt Raum und kannst halt Chancen kreieren. Ne?
Ja, aber was Wille fehlt dabei ja bei allen.
Ja,
das ist nicht der letzte Wille, das ist eben die Möglichkeiten, die du auch hast. Also ich würde gar nicht vom Willen sprechen. Also was ja,
aber der Wille war auch nicht da, das war emotional. Also wenn man das jetzt mal von der emotionalen Seite betrachtet und nicht nur von den Zahlen, war da ja nicht, das war kein klassisches Derby. Ich glaube, es gab einmal eine kleine Rudelbildung, das hatten wir, früher hatten wir das 10-mal in so einem Spiel und da ist ganz anderes Feuer drin und dann grätscht und rennt auch mal einer mehr, das kommt dann anders bei den Rängen an, das kommt anders bei den Experten an.
Da gab es aber auch noch David Jarolin, Christian. Das hast du nicht vergessen. Der war halt immer Reizpunkt.
Na gut, aber man hätte auch auf St. Pauli Seite hätte man schon registrieren können, wie schwach Sakai auch in dem Spiel war. Und man hätte schon auf seiner Seite auch ein bisschen mehr agieren können. Ja. Also das hätte ich auch ein bisschen, oder habe ich ein bisschen vermisst.
Also mir fehlt ja auch die Variabilität halt so. Dieses einfach mal intuitiv auf die Spielsituation oder auf die Spielphase hin, das mal umzustellen. Das haben wir halt nicht getan. Also wir haben wirklich stur das verteidigt. Und immer zugesehen, dass halt irgendwie möglichst Überzahl in den Zweikämpfen war und wir den Ball bekommen.
Ja, aber das war auch in der Pressekonferenz. Danach hast du dann auch gehört von eurem Coach, dass er schon gleich angesprochen hat, dass man halt wusste, wie der HSV spielt, aber auch eine gewisse Gefahr darin sah, einfach in der individuellen Klasse, gerade im Offensivbereich, da wollte man dem HSV keinen Platz geben, wie alle Mannschaften zuvor halt auch. Da hat man natürlich kein Interesse, sich dazu entblößen und den HSV spielen zu lassen. Und auch deswegen hat, glaube ich, Kaczynski gesagt, sinngemäß, wir wollten ja auch gar nicht diesen Schlagabtausch machen, weil wenn wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr unsere Chancen nutzen oder ein bisschen mehr unsere Räume aufmachen, dann haben wir, war eben die Angst auch zu groß, dass der HSV das ausnutzt. Und deswegen hast du mit Knoll und Flum auch, bis zur Auswechslung von Flum, einfach da so solide gestanden, dass das, glaube ich, immer das Grundsätzliche war. Du kannst vielleicht mit den beiden Außen und Buchtmann noch nachgehen in die HSV-Hälfte, aber der Rest bleibt gefälligst in der eigenen Hälfte und sichert das ab, weil wir hier keinen Platz freigeben wollen. Mhm. Und ganz kurz aus
HSV-Sicht noch. Hat ja gefehlt.
Ja, aus HSV-Sicht wurde es ein bisschen besser, wo Ito kam, aber auch das waren wieder nur 3-4 Minuten. Also man hatte sofort das Gefühl, dass die Statik sich ein bisschen verändert hat im Itos Reinnahme. Dann hat sich das natürlich gewechselt. Dann ist Hang auf Ito ist für Hang gekommen und muss mal ganz kurz gucken, wer ist denn für Ito ist für Hand gekommen, ne? Oder wie war das genau?
Weiß ich auch gerade nicht.
Ja. Ich glaube ja, Hang war noch drin.
Okay, dann ist Ito für Hand gekommen und dann ist Hang, glaube ich, auf rechts gegangen. Und dann hat sich das natürlich gleich ein bisschen verändert, weil sich nicht mehr so im Weg standen in der Mitte. Also dann hatte Holtby wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz. Und es sah dann für einen kurzen Moment besser aus. Aber was dann auch wieder auffiel, ist, dass sie Ito den Ball gegeben haben und gesagt haben, okay, mach mal. Und sie haben ihn im Endeffekt alleine gelassen. Klar, es ist auch eine Möglichkeit, dass du sagst, du willst ihn isolieren und er soll dann das Dribbling da im Raum suchen. Aber das war zu viel. Also da musst du auch mal mitgehen. Und das habe ich auch ein bisschen vermisst, weil das Santos eigentlich super kann sonst. Aber auch von den anderen Spielern. Sie haben ihn nicht unterstützt. Und das ist eben so ein bisschen das Konzeptlosigkeit, die momentan in der Phase der letzten Spiele mit aufgekommen ist, wo Tietz einfach Lösungen finden für muss. Und er muss mittlerweile einfach wissen, wie die Mannschaften stehen und muss sich da was anderes einfallen lassen.
Ja, genau. Es ist ja im Grunde genommen ist es ja so, St. Pauli hat den Eindruck gemacht, als sind sie von Anfang an zufrieden mit einem Punkt. Das ist schon das Größte. Und der HSV hat immer auf die Chance gewartet und gehofft, vielleicht kommt der Lucky Punch noch und wir kommen durch die Sechserabwehr durch oder auch nicht. Aber keiner hat den entscheidenden Schritt gemacht, vielleicht doch noch was dran zu ändern an dieser Meinung.
Mhm. Also, finde ich auch. So kam mir das vor. Wo du gerade sagst, Lucky Punch, Christian, 90. plus 2, der Ball ist durch euch irgendwie bei uns im 16er, wir klären den und es gibt in der ungefähr Höhe der Mittellinie einen Zweikampf von Sahin gegen zwei euer Spieler, ich weiß gar nicht, wer das genau war, setzt sich durch und er schießt aus 40 Metern. Wie hast du das wahrgenommen im Stadion? Weil der Ball war ja sehr lange in der Luft auch tatsächlich, ne?
Ja, also beim Schuss selber habe ich noch gedacht, ach, das wird nichts. Und dann wurde der Ball immer länger und unser Pollerspick musste immer schneller laufen und hat dann ja zum Glück noch klären können. War natürlich ein großer Schreckmoment, weil dann wäre alles zusammengebrochen. Mhm. Das hätte ein böses Ende genommen. Aber der Torwart sagte ja auch, es sah gefährlicher aus, als es tatsächlich war.
Und war es auch. Also nicht so dramatisch. Der Ball war ja auch so lange in der Luft, also mir war auch schon klar, während der Ball geflogen ist, das kann nur ein Tor werden, wenn Pollersbeck wirklich einen ganz groben Fehler macht. Und das, ja,
oder stolpert oder daneben.
Genau. Und das würde ich mir jetzt auch nicht zutrauen. Insofern hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass, das habe ich auch schon in der Situation für mich selbst sozusagen oder zu mir selbst gesagt, als er geschossen hat, ich finde, er hätte den Ball lieber rüberspielen sollen zu Buchtmann.
Ja, der wäre glockenfrei gewesen. Da wäre losgegangen.
Naja, da war auch noch ein Mitspieler von euch, aber es wäre auf jeden Fall so eine 1-zu-1-Situation gewesen.
Ja,
ja, ich. Gut, kann man
hinterher. Aber in der Situation nicht.
Kann man immer quasi da sagen, ich meine, aber das ist natürlich auch die Spielweise von Sahin, der natürlich bekannt dafür ist, solche genialen quasi Kunststücke dann auch mal zu machen. Und wenn der dann reingeht, dann umso schöner.
Ja, er wäre ja wirklich reingegangen, das ist ja das Erstaunliche. Das war ja wirklich ein Kunstschuss,
kann man
ja sagen.
Er ist ja auch so ein Typ Straßenfußballer halt. Ne? Er ist halt wirklich, da ist halt quasi Genialität und Wahnsinn, stehen da Tür an Tür bei ihm. Und so oft, wie man sich über ihn aufregen mag, ist er immer jemand, wenn er dann mitten im Spiel ist und fit ist, der Spiele entscheiden kann tatsächlich, ne? Also durch seine Aktion.
Ah, da wäre es das fast gewesen. Ich hätte nur mal ganz kurz was anderes. In der 60. fing das für mich schon an, wo einer eurer Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es war, den Ball kriegt nach einem Foul und lässt den dann so durchlaufen, nochmal 20 Meter ins Feld rein, was schon sehr nach so möglichem Zeitspiel aussah, wo ich mich frage, wieso muss man in der 65. schon anfangen, die Uhr runterlaufen zu lassen. Danach waren noch so zwei, drei andere Aktionen. Ja. Das zeigt auch wieder, dass da eben, ja, dann sind alle so zufrieden, ach, das kriegen wir schon irgendwie hin und es läuft schon so, aber dieser Biss und dieser Kampf nach vorne, dass man nochmal sagt, irgendwie kriegen wir das Ding noch rein, das war halt überhaupt nicht mehr da und das hat sich durchgezogen.
Also das ist mir auch aufgefallen. Wir sind, also ich habe unsere Truppe seit Jahren oder nie wahrgenommen über eine Truppe, die irgendwie schauspielert, die großartig ganz doll tritt oder die auf Zeit spielt. Und das ist mir diesmal aufgefallen, wir haben halt auf Zeit gespielt in der zweiten Halbzeit der Stunde.
Ja. Na ja, gut, aber die Ansage und der Eindruck, aber...
Also ich fand es jetzt also im Fernsehen verfolgend jetzt nicht übertrieben. Also das war völlig im Rahmen ganz normal eines Bundesligaspiels oder Zweitligaspiels. Also das war wirklich nicht übertrieben, das Zeitspiel.
Ja.
Also ich würde mal kurz sagen, also dass die Mannschaften, die eben Erfolg oder die ein bisschen offensiver noch angegangen sind, das Spiel in Hamburg, so wie Kiel und Regensburg, sind halt auch belohnt worden. Jetzt Heidenheim nicht unbedingt, aber Heidenheim stand auch wiederum tiefer. Ich glaube wirklich, dass St. Pauli irgendwann in der zweiten Halbzeit hätten sie, gut, dann kam natürlich Idos Einwechslung, vielleicht wäre das nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, aber im Endeffekt hat der HSV zurzeit so viele Probleme, dass also über die ein, zwei Spieler, die ja auch keine gute persönliche Form haben, die wir angesprochen haben, ist das Konzept nicht gut, die Räume, also zurzeit nicht, die Räume, die wir in der eigenen Hälfte haben, die laden ja so ein für Konterspiel und dass du gegen HSV zurzeit mal wieder nicht viel brauchst, um ein Tor zu schießen, das haben die letzten Mannschaften ja gezeigt. Also Tietz meinte in der Pressekonferenz, sie haben jetzt gut gestanden, alles, das würde ich nicht unterschreiben. St. Pauli war relativ harmlos, hatte aber durchaus seine Chancen und da hat nicht so viel gefehlt. Also da hätten sie auf jeden Fall, ich fand, sie waren dichter am Tor dran als der HSV. Also das ist eine Sache, die so ein bisschen hängen geblieben ist, dass einfach viele Sachen zurzeit nicht klappen und das hätte man vielleicht ein bisschen mehr ausnutzen müssen. auf Seiten der Pauls. Also ich kann mir vorstellen, dass die Chance vielleicht sogar größer war im Hinspiel als im Rückspiel, aber das ist noch zu weit raus, weil man weiß ja gar nicht, wie sich das alles entwickelt. Nee. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das so, dass das jetzt so weitergeht, sondern ich erwarte einfach, dass jetzt mal mit dem Offensivpotenzial, was definitiv da ist, auch Lösungen gefunden werden.
Ihr könnt das beweisen am Freitag schon sogar, ne?
Freitag in Darmstadt.
Dann spielt ihr in Darmstadt. Ja, auch immer so eine eklige Mannschaft, die man, oh, da kann auch alles passieren. Also, die haben ja halt so, die sind halt in der Lage, gegen Mannschaften, die das Spiel machen wollen, das so ganz eklig auseinanderzunehmen. Das könnte auch durchaus 9-0 wieder werden oder so eine Kontergeschichte. Also, gegen die mag man nicht gerne spielen, gegen Darmstadt. Also, ich finde, sie spielen halt, seitdem sie halt, mal abgesehen von dem Ausflug in die erste Liga dieses, das waren auch 2 Jahre, wo sie weg waren, ne? Aber sie spielen halt einen sehr unattraktiven Fußball, wenn nicht den unattraktivsten Fußball in den beiden Profiligen.
Mhm. Aber das wird der HSV, sie müssen schon mehr Risiko gehen. Also das hat auch gezeigt, dass, wie Tietz das argumentiert hat, er hat durchaus wahrgenommen, wie das mediale Umfeld hier in Hamburg reagiert hat auf die 3 Spiele zuletzt und die ja auch schon nicht zufrieden waren, obwohl die Ergebnisse ja schon davor stimmten. Das hat er registriert und er muss mehr ins Risiko gehen. Da bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Also ich sehe da definitiv kein 0-0 in Darmstadt, weil wir uns das gar nicht erlauben können. Ich erwarte da eine ganz andere Aufstellung. Ich erwarte, dass Narey zurückkehrt, der die ersten Spiele hervorragend gespielt hat, der einer unserer abschlussstärksten Spieler ist. Ich erwarte auf jeden Fall, dass Hand oder Holt wieder für den Platz weicht. Dann wird es interessant sein, wer vorne beginnt. Das könnte theoretisch auch wieder Arp sein. Das ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber für die Fans wird es interessant sein, wer vorne beginnt. Und dann muss der HSV wirklich mehr aufs Tempo drücken. Also wenn sie gesehen haben, dass einfach keine Mannschaft mehr bereit ist, sich durch die individuelle Klasse, sag ich mal, zu düpieren zu lassen, dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Und du kannst nicht auf das 0-0 spielen. Das ist nicht drin für den HSV.
Mhm. Ja, das wird Darmstadt ja wohl auch nicht machen. Also ein Heimspiel wollen die
sich nicht. Das ist ja das, was Heinz gesagt hat. Das ist Darmstadt völlig egal.
Genau, das ist ihnen völlig egal. Also sie
kennen ja auch den Druck, den der HSV hat. Die wissen ganz genau, dass der HSV dahin fährt und versuchen muss, das Spiel
zu machen. Genau, also die sind nicht der Meinung, dass sie ihren Zuschauern halt mit diesem Feuerwerk bieten müssen. Okay. Sondern die spielen komplett ergebnisorientiert und das kann ganz, ganz eklig und grausam sein. Das kann sogar noch grausamer sein als der Kick eventuell am gestrigen Tag.
Ja, dann müssen wir hoffentlich auf ein schnelles Tor vom HSV, dann wird das ja
auch. Aber ich glaube, wir müssen auch risikobewusster werden, vor allen Dingen jetzt, wenn Sandhausen kommt, die auch sehr gut hinten drin stehen können und da gilt es wieder, sage ich mal, als Heimmannschaft irgendwie da die Abwehr zu knacken und versuchen nicht in Konter zu laufen und da bin ich mal gespannt, wie sie das lösen wollen. Also ja, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Lass mal gucken.
Gut. Sandhausen vorletzter, ne? Da sollte man eigentlich mal erwarten, dass ihr da Gas gebt.
Das könnte aber auch dann durchaus typische Konstellationen auch 0-0 oder 1-1 werden. So, also da hoffe ich jetzt nicht auf ein großes Feuerwerk. Würde ich mir natürlich wünschen, aber es kann auch wieder ganz, ganz, ganz komisch werden. Gegen Sandhausen, da haben sich schon sehr viele die Zähne ausgebissen und wir auch in den letzten Jahren ganz einfach. Gut, ich glaube, zum Sportlichen haben wir alles gesagt, haben wir viel gesagt. Ja, Abfahrt nach dem Spiel, Christian, so ganz normal oder war irgendwas? Oder?
Ja, wir waren noch relativ lange auf unseren Plätzen, haben noch ein bisschen gequatscht und sind dann raus. Starke Polizeipräsenz vor unseren Blöcken, wo eigentlich sonst nichts los ist, also gar nichts. Auch an den Bierständen und dieser kleinen Partymeile, die wir Richtung Eidelstedter Bahnhof haben. Immer wieder Mannschaftswagen, ein Wasserwerfer stand sogar direkt da vor der Nordkurve. Das fand ich deutlich zu übertrieben. Aber dann ganz entspannter Fußweg zum Bahnhof, in diversen Ständen noch angehalten und gequatscht und Leute getroffen. Und die Fahrt dann Richtung Heimat ging auch reibungslos.
Mhm. Alles gut. Also bei uns war das auch so. Ich wollte eigentlich gerne mit dem Shuttle zurückfahren Richtung Bahrenfeld, aber der Shuttle hat irgendwie komplett nicht funktioniert. Ich glaube, 2 Busse kamen noch weg, so die ersten beiden. Ansonsten war da alles voller Polizei, Leute, die zu Fuß gegangen sind. Also die Busse kamen da gar nicht weg. Insofern haben wir uns da auch entschieden, dann zu Fuß zu gehen und waren dann so, binnen von einer Stunde in Bahrenfeld, wo dann aber auch wieder alles voll war. Dann haben wir mal kurz geguckt nach einem Car2Go und sind dann nochmal 800 Meter weitergegangen zum Car2Go und sind dann letztendlich bestimmt gefahren, um dann halt einfach wegzukommen, irgendwie nach Barmbek so. Also war dann doch schon lange irgendwie, also wenn man überlegt, wenn ich bei St. Pauli, wenn das Spiel bis 15.15 Uhr geht, bin ich irgendwie kurz vor vor vier zu Hause, sage ich mal, im Barmbek, war ich jetzt um sechs zu Hause halt so. Ne? Also ansonsten auch alles super entspannt und nichts los gewesen.
Entspannt war es. Bei uns hat es ein bisschen lange gedauert am Bahnhof tatsächlich, aber auch da wieder, weil die Polizei den Aufgang abgeriegelt hat. Das machen die immer bei Spielen, bei Risikospielen nennen wir es mal, wobei das überhaupt nicht zielführend ist. Es dauert nur länger, die Menschen werden nervös und laut und staut sich am Bahnhof. Wenn man dann oben am Bahnsteig steht und die Bahn kommt, ist alles ganz ruhig. Keiner begreift das, warum die da immer eine Barriere aufbauen.
Ja, das ist ja, das Einzige. Die Entscheidung der Polizei, das ist ja manchmal echt wirklich nicht nachvollziehbar irgendwie so. Da denkt man manchmal, da ist jemand, der irgendwie Taktik und Strategie spielt manchmal, glaube ich. So.
Ja, wirklich spielt. Wir standen dann Stelling, also eine Station weiter noch ein bisschen, weil da dann doch ein relativ großer Mob dann in die Bahn rein ist. Von den Ultras, die sind dann ausgestiegen, Holzenstraße zum Fanhaus hin. Da war dann auch Polizei noch mit an Bord bei uns, hat uns aber nicht weiter beeinflusst. Ja. Hat dann nur leichte Verzögerung gegeben.
Ja, aber gut.
Ich würde noch ganz gern zwei Sachen sagen. Ich weiß, du möchtest den Laden schließen. Also zum einen würde ich noch ganz gern nochmal ganz kurz zum Spiel. Also die beiden Szenen, die für den HSV noch am interessantesten waren, waren einmal 38. Santos, wieder mal Körpertäuschung anscheinend vorbei. Und dann ging es mal schnell auf Hand. Der hat weitergespielt auf Sakai. Es sah ein bisschen aus, dass er den auf den falschen Fuß bekommen hat, aber trotzdem mit links gut reingeflankt. Und dann gab es einen Kopfball von Arp. So, das war der war relativ harmlos. Aber da haben sie endlich mal schnell gespielt. Und so muss es auch sein. Meistens geht es eben über Santos, wenn er einen aussteigen lässt. Und dann kam das Spiel dann endlich mal von Hand schnell rübergespielt. Das war die eine Möglichkeit, die der HSV noch ganz gut hatte. Und dann eben noch zweite Halbzeit war das mit Hang, wo er dann im 16er war und den Schuss noch hatte. Was dazu einfach noch kommt,
also solche Sachen müssen einfach ans Außennetz geht, ne?
Genau, sowas muss einfach schneller gespielt werden. Das war viel zu wenig. Da hattest du die zwei, maximal drei Situationen im ganzen Spiel. Und nach wie vor haben wir eine ganz große Diskrepanz bei den Standardsituationen. Wir hatten dann zwei Standardsituationen von Santos. Die eine war ganz schlecht, die andere war nicht viel besser.
Die eine Ecke war doch so geil, wo er gegen die Eckfahne haut und
ja, peinlich.
Der Ball dann weg ist irgendwie so, ne?
Das habe ich ein bisschen anders gesehen. Ich glaube, das war die Ecke. Für mich sah es so aus, ich habe es mir in der Wiederholung nochmal angeguckt, wenn wir die gleiche Ecke meinen, er hat Ito absichtlich angeschossen. Ito hat das auch gar nicht gewusst und er hat geguckt, er wollte ganz schnell die Ecke ausführen, hat Ito versucht anzuschießen, das hat aber nicht richtig funktioniert und dann hat er noch Abseits gegen sich gepfiffen bekommen.
Ja, aber gut, aber wenn der Mitspieler das nicht weiß, dass er das tut, ist es natürlich trotzdem Slapstick, ne? Also
Ja, es wirkte wie Slapstick, aber es war eigentlich, er hatte einen Plan dabei, der ist gänzlich misslungen, aber zu den Standardsituationen, das ist eben auch ein Problem. Wenn du mal, ich weiß nicht, wie Köln seine Spiele komplett gewinnt, habe ich nicht verfolgt, aber wenn du vielleicht spielerisch mal über Phasen in der Saison oder eine Phase hast, wo es nicht so kommt, du hast mit, wenn du Lasogga bringst, du hast mit Bates, du hast mit Van Drongen, eigentlich jede Mannschaft hat solche Leute in ihrem Team, die können Kopfball-Duelle gewinnen und da müssen auch die Standards mal kommen. Und das ist eben, das zieht sich wie ein roter Faden seit 2, 3, 4 Jahren beim HSV durch. Die Standardsituationen sind einfach viel, viel zu schwach. Die müssen mehr trainiert werden. Eigentlich hast du jetzt mit Santos, der endlich schon Hand abgelöst hat, weil Hand, Ecken und Freistöße. Also ich stelle mir da mal so vor, er trifft sich dann irgendwann in 5 Jahren oder so nach seiner Karriere, trifft er sich mit dem ganzen Werder-Mob an Ex-Spielern mit Wiese und wie sie alle heißen und dann erzählt er, ja, wisst ihr noch, wie damals HSV abgestiegen ist, dann guckt euch mal meine Standardsituation an. Das war mein Beitrag dazu. Und ja, weil das ist ja nicht fassbar gewesen, wenn man sich die erste Liga mal anguckt, die ganzen Standardsituationen im letzten Jahr von Hand, die kommen alle halb hoch. Da ist nicht eine einzige Flanke ist in den Strafraum gesegelt, wo irgendeine Gefahr ausgestrahlt worden ist. Und was noch viel unverständlicher ist, egal welcher Trainer, du musst es doch irgendwann mal abschalten. Das gucke ich mir zwei Spiele an und dann sage ich, du schießt keinen Freistoß mehr. Und das ist jetzt hier gar keine so eine Thekenansage, sondern das hat auch mit einer gewissen Logik zu tun. Wenn jemand 50, 60, 70 Standards schießt in einer Saison und die werden alle nicht gefährlich, dann ist es nicht derjenige, der bei uns die Standards schießen sollte. So, und das haben wir jetzt endlich gelöst, aber Santos hatte eben nicht den Tag der Standards vielleicht, aber da kommt viel zu wenig bei rum. Das muss sich auch ändern. Wenn du eben eine Phase hast in der Saison, wo es nicht läuft, dann musst du über Standards mal gefährlich werden.
Ja, das ist auch bei allen so. Wenn man eine Sache oft und viel macht, wird man doch normalerweise darin besser. Das ist genau das Gegenteil bei vielen.
Euer ganzer Niedergang ist doch sowieso eine ganz lang geplante Geschichte zwischen Bremen und St. Pauli. Ne? Also die schicken euch Hand, wir schicken euch Knebel und Hollerbach.
Siehst du, jetzt hast du es mal.
Ist doch klar, wo das hingeführt hat. So. Also,
natürlich.
Ihr habt es halt nur nicht geblickt. So.
Du willst doch weitergehen.
Gut, ihr beiden. Ich glaube, wir haben es und wir treffen uns vermutlich im Frühjahr wieder, wenn es dann Richtung Auswärtsspiel für euch geht am Millerntor.
Freue ich mich schon sehr drauf tatsächlich.
Also, und Dann schauen wir mal, was das wird. Also wir sind immer noch Stadtmeister und Derby-Sieger seit 2011. Ich habe gehört, es gibt Eltern mit Kindern, die schon fast rauchen und Bier trinken dürfen, die noch keine Derbys, HSV-Siege gesehen haben in der Zeit. Insofern, ja, seid ihr im Zug und wir werden versuchen, dann im Frühjahr das zu verteidigen.
Michael, wir kriegen das hin. Im Frühjahr wird es ein ganz anderes Spiel werden.
Alles klar. Gut, hab vielen Dank. Viel Spaß in Darmstadt. Das meine ich wirklich so ein bisschen ironisch, weil das ist echt Pain eventuell. Und ja, vielen Dank für eure Zeit, für die beiden Gespräche. Und noch soweit viel Erfolg für die restliche Saison. Ich fand's schön bei euch. Ich komme im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder.
Ja, sehr schön. Danke dir auch, Heini.
Und viel Erfolg noch. Alles klar, habt einen schönen Abend und das wünsche ich auch den Hörerinnen eine schöne Woche. Wir sehen uns Sonntag gegen Sandhausen. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss. Danke, ciao, ciao.